Bellamy.
Hörspiel nach dem Roman von Guy de Maupassant. Bearbeitet und neu übersetzt von Helmut Peschina. Regie Claudia Johanna Leist.
Teil 1.
Es war einer jener heißen Sommerabende, an denen sich in Paris kein Lufthauch regt. Georges Duroy war unschlüssig, was er tun sollte. Ein brennender Durst quälte ihn. Aber wenn er heute Abend auch nur 2 Gläser Bier trinken würde, dann musste er morgen auf sein karges Abendessen verzichten. Zugleich hatte er Lust auf ein Liebesabenteuer, nur er hatte kein Geld. Dank seines guten Aussehens und galanten Wesens konnte er da und dort ein wenig Liebe bekommen, wenn er sich bei den Straßendirnen herumtrieb. Aber er wollte mehr, Besseres. Als er an die Ecke der Place de l'Opéra kam, begegnete er einem dicken jungen Mann, dessen Gesicht er schon irgendwo gesehen haben musste.
Woher kenne ich dieses Gesicht? Woher kenne ich es nur? Forestier!
Was wünschen Sie von mir, Monsieur?
Erkennst du mich nicht?
Nein, wer sind Sie?
Georges Duroy, von den 6. Husaren.
Duroy? Nein, sowas. Wie geht es dir?
Oh, ausgezeichnet. Und dir?
Ach, nicht besonders dich. Ich habe es auf der Lunge. Ich habe mir eine Bronchitis geholt vor 4 Jahren, als ich von Algerien nach Paris zurückkam. Seither bin ich sie nicht mehr losgeworden.
Aber du siehst gesund aus.
Ich habe schon so viele Ärzte konsultiert. Ich sollte den Winter im Süden verbringen, aber das kann ich nicht. Ich bin verheiratet, Journalist. Ich habe eine sehr gute Stellung. Ich leite den politischen Teil bei der Vie Française. Ja, ja. Ich habe meinen Weg gemacht. Aber was treibst du in Paris?
Nach meiner Dienstzeit bin ich nach Paris. Nun bin ich seit einem halben Jahr bei der Eisenbahn im Büro angestellt mit 1500 Francs im Jahr. Damit habe ich es bisher nicht gebracht.
Das ist wirklich nicht viel.
Und was soll ich tun? Ich kenne niemand. An gutem Willen fehlt es mir nicht, aber die Beziehung.
Mon cher. Hier in Paris hängt alles vom Auftreten ab. Man muss sich aufdrängen, verstehst du? Und nicht bitten. Sag, warum willst du es nicht mit dem Journalismus versuchen?
Aber ich habe noch nie eine Zeile geschrieben.
Ach was, du versuchst es einfach. Ich könnte dich ganz gut brauchen, um Recherchen einzuholen, Besuche und Erledigungen zu machen. Anfangs würdest du 250 Francs im Monat bekommen und Spesen extra.
Ach.
Soll ich mit dem Direktor reden?
Da wäre ich dir ungeheuer dankbar.
Komm doch morgen zu mir zum Abendessen. Ich habe meinen Chef, Monsieur Walter, und seine Frau und 2 Kollegen von mir eingeladen. Und noch eine Freundin von meiner Frau. Abgemacht?
Ja, gerne, nur ich habe nicht den passenden Anzug. Weißt?
Du hast keinen Frack? Verdammt! In Paris kann man eher ohne Bett als ohne Frack leben. Das gesellschaftliche Leben und der Erfolg bei den Frauen, das ist wichtig. Durch die Frauen kommt man meistens am schnellsten zum Ziel. Hier, mein Lieber, nimm die 2 Louis d'Or. Und du gibst sie mir wieder, sobald du kannst. Kauf oder borg dir die Kleider, die du brauchst, und komm morgen um 7:30 zum Essen. Rue Fontaine 17.
Ich danke dir. Verlass dich drauf. Ich vergesse nicht, was ich dir schulde.
Also adieu dann. Auf morgen. Vergiss nicht, Rue Fontaine 17,
ja.
7:30.
Ja, abgemacht. Auf morgen.
Die Forestiers wohnten in der 3. Etage. Langsam stieg Georges Duroy die Treppen hinauf. Er hatte Herzklopfen. Er fühlte sich in seiner Haut nicht besonders wohl. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Frack. Plötzlich sah er einen Herrn in Abendgarderobe sich gegenüberstehen, der ihn betrachtete. Aber dieser Herr war er selbst. Es war sein eigenes Spiegelbild in einem hohen Wandspiegel. Er fand sich viel besser aussehend, als er geglaubt hatte. In der zweiten Etage war wieder ein Spiegel. Er verlangsamte seine Schritte, um sich vorübergehen zu sehen. Sein Äußeres kam ihm jetzt wirklich elegant vor. Vor dem dritten Spiegel blieb er abermals stehen, nahm den Zylinder ab, um seine Frisur zu glätten. Dann läutete er. Die Tür wurde fast im selben Moment geöffnet.
Madame, ich bin...
Ich weiß. Charles hat mir von Ihrer gestrigen Begegnung erzählt. Ich freue mich, dass er diese gute Idee hatte, Sie heute zum Essen einzuladen.
Madame Forestier sah ihn dabei ruhig und unverwandt an. Und unter ihren Blicken fand er seine Selbstsicherheit wieder.
Sind Sie schon lange in Paris?
Erst seit ein paar Monaten, Madame. Ich bin bei der Eisenbahn angestellt, aber Ihr Mann machte mir Hoffnungen, mir vielleicht eine Stellung als Journalist verschaffen zu können.
Ich weiß. Würden Sie mir bitte folgen?
Ja, gerne.
Ich darf Sie bekannt machen. Clotilde, Sie mal, Monsieur Georges Duroy, ein guter Freund von Charles. Madame de Marelle, meine Freundin und entfernte Verwandte.
Bonsoir. Freut mich sehr.
Und Ihre Tochter, die kleine Lorine.
Guten Abend, kleines Fräulein.
Bonsoir, Monsieur.
Die Tür ging auf und ein kleiner, dicker Herr erschien. An seinem Arm eine große, schöne Frau. Größer als er.
Madame.
Es waren Monsieur Walter, Deputierter, Geld- und Geschäftsmann, Direktor der Zeitung Vie Française und seine Frau.
Sehr schön.
Dann kamen hintereinander der Journalist Jacques Rival und der Dichter Norbert de Varenne. Nun erschien auch der Hausherr und entschuldigte sich für sein spätes Erscheinen. Es wurde angerichtet. Monsieur Walter machte zwischen zwei Gerichten ein paar witzige Bemerkungen. Forestier erzählte über seinen Artikel für die morgige Ausgabe. Dann kam man auf die Kolonisation in Algerien zu sprechen.
Am vernünftigsten wäre eine Militärregierung mit Landabtretungen an alle Offiziere, die im Kolonialdienst gestanden sind. Ja, auf diese Weise würde eine tatkräftige Bevölkerung geschaffen, die das Land kennt und liebt, seine Sprache beherrscht und über all die ernsten Lokalfragen Bescheid weiß.
Die würden zwar über alles Bescheid wissen, mein lieber Rival, nur nicht über den Ackerbau. Die würden zwar Arabisch verstehen, aber wie man Rüben pflanzt und Getreide sät, das wüssten sie nicht. Sie sind zwar gute Fechter, aber vom Düngen haben sie keine Ahnung.
Duroy öffnete seinen Mund und war erstaunt über den Klang seiner Stimme, als hätte er sich noch nie sprechen gehört.
Woran es da unten am meisten fehlt, ist guter Boden. Fruchtbare Ländereien sind dort genauso teuer wie in Frankreich und werden als Kapitalanlage von reichen Parisern gekauft. Die eigentlichen Siedler aber, die Armen, werden in die Wüste gedrängt, wo nichts gedeihen kann.
Kennen Sie Algerien?
Ja, Monsieur Walter, ich habe 2,5 Jahre dort meine Dienstzeit verbracht und mich in 3 Provinzen aufgehalten.
Ja, Sie könnten doch aus Ihren Erinnerungen eine interessante Serie gestalten.
Madame Walter hat recht, verehrter Chef. Ich erzählte Ihnen gestern bereits von Monsieur Duroy und habe Sie gebeten, ihn mir für die politischen Informationen zuzuteilen.
Da ist durchaus etwas daran. Wenn Sie morgen um 3 in mein Büro kommen möchten, Monsieur Duroy, so könnten wir die Sache besprechen.
Oh.
Aber schreiben Sie uns gleich ein paar Artikel über Ihre Eindrücke in Algerien. Schreiben Sie Ihre Erinnerungen und flechten Sie die Kolonisationsfrage ein. Aber den ersten Artikel müsste ich morgen oder übermorgen haben. Solange noch darüber diskutiert wird und es unsere Leser interessiert.
Ja, und Sie könnten es afrikanische Erinnerungen nennen. Was meint unser Dichter Varenne dazu?
Ja, ja. Ausgezeichnet, Madame. Vorausgesetzt, dass die Artikel den richtigen Ton treffen. Das ist die Schwierigkeit. Wie in der Musik. Der richtige Ton.
Auf ein langes Leben der Vie Française.
Duroy, von seinem Erfolg berauscht, leerte sein Glas in einem Zug. Jetzt fühlte er sich im Kreise dieser Menschen wohl. Und zum ersten Mal wagte er es, seine Nachbarin anzureden.
Sie haben die schönsten Ohrringe, Madame de Morel, die ich je gesehen habe.
Das war meine Idee, die Diamanten einfach am Ende eines Fadens anzubringen. So sehen sie wie Tautropfen aus.
Ja, ganz reizend, aber es kommt natürlich hauptsächlich darauf an, wer sie trägt.
Man ging in den Salon. Duroy bot zum Spaß einen Arm der kleinen Tochter von Madame de Marelle an, die ihm mit ernster Miene dankte. Es wurde Kaffee serviert.
Nehmen Sie eine Tasse, Monsieur Duroy?
Mit Vergnügen, Madame.
Machen Sie Madame Walter ein wenig den Hof.
Madame Forestier entfernte sich, bevor er noch ein Wort erwidern konnte. Er suchte einen Anlass, sich der Frau seines neuen Direktors zu nähern und eine Unterhaltung anzuknüpfen. Da bemerkte er, dass sie eine leere Tasse in der Hand hielt und nicht wusste, wohin sie sie stellen sollte. Er eilte auf sie zu.
Gestatten Sie, Madame, darf ich Ihnen die Tasse...
Vielen Dank, Monsieur.
Wenn Sie wüssten, Madame, welch herrliche Stunden mir die Vie Française bereitet hat, als ich da unten in der Wüste war.
Oh, Monsieur Duroy im Gespräch mit Ihrer neuen Chefin? Oh, Sie wollen sich nun also dem Journalismus widmen.
Ich werde mich auf jeden Fall darin versuchen, Madame de Marelle.
Lorin, komm her, Kind, du erkältest dich am offenen Fenster.
Duroy wurde von einer rasenden Lust ergriffen, das Mädchen zu küssen, als hätte er zugleich mit diesem Kuss auch die Mutter des Kindes gemeint.
Kommen Sie, Mademoiselle, kommen Sie. Setzen Sie sich hierher. So, gestatten Sie, dass ich Sie küsse, kleines Fräulein?
Antworte, Lorin. Heute Abend gern, aber sonst nicht mehr.
Duroy setzte sich, nahm Lorin auf seinen Schoß und streifte das weiche, gewellte Haar des Kindes mit seinen Lippen.
Lorin ist gebändigt. Welch ein Wunder. Sie ist zahm wie ein Lämmchen.
Roy erhob sich nun, um sich zu verabschieden. Er fürchtete, durch ein ungeschicktes Wort seinen bisherigen Erfolg zu gefährden. Er grüßte, verbeugte sich, drückte leicht die kleinen Frauenhände, die sich ihm entgegenstreckten, und schüttelte den Herren mannhaft die Hand.
Morgen um 3 in der Redaktion. Ich vergiss nicht.
Nein, nein, bestimmt nicht. Sei unbesorgt.
Als Georges Duroy sich auf der Treppe befand, wäre er am liebsten mit weiten Sprüngen hinuntergerannt. So groß war seine Freude. Auf der Straße blieb er unschlüssig stehen. Doch der Gedanke an die Artikelserie, um die Monsieur Voltaire ihn gebeten hatte, ließ ihm keine Ruhe. Und er beschloss, sogleich nach Hause zu gehen und sich an die Arbeit zu machen. In seiner kleinen Wohnung angekommen, stellte er ein Licht auf den Tisch, faltete Briefpapier auseinander, tauchte seine Feder in das Tintenfass.
Afrikanische Erinnerungen. Ich muss mit meiner Ankunft in Afrika beginnen. Es war im Jahre 1874. Algier ist eine weiße Stadt. Sie wird zum Teil von Arabern bewohnt. Ach nein, ich muss aus dieser Wohnung raus, aus diesem kümmerlichen Leben. Algier ist das Eingangstor in das geheimnisvolle tiefe Afrika. Das unerforschte, das verlockende Land mit seiner unwahrscheinlichen Tierwelt, die wir bei uns nur in den zoologischen Gärten bewundern können. Ja, Gazellen und Giraffen und stolze Kamele und plumpe Rhinozerosse, das ist alles schön und gut, aber ich bin nicht imstande, das alles zu formulieren. Aus. Ich werde es nie zu was bringen. Aber nein, was soll's. Morgen früh. Morgen geht es sicher alles besser. Heute Abend habe ich einfach nicht den Kopf dafür.
Er legte sich ins Bett, blies die Lampe aus und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen setzte er sich an seinen Tisch, tauchte die Feder in das Tintenfass, stützte die Stirn in die Hand und suchte nach Gedanken. Doch vergeblich. Es fiel ihm nichts ein. Ja.
Ich bin es nicht gewohnt. Es ist ein Handwerk, das sich lernen lässt, wie jedes andere Handwerk auch. Ich muss mir anfangs helfen lassen. Helfen. Ich gehe zu Forestier. Ja, der schreibt mir diesen Artikel in 10 Minuten.
Er erreichte das Haus seines Freundes gerade, als dieser ausgehen wollte.
Forestier!
Du hier so früh, was willst du?
Ich komme mit dem Artikel nicht zurecht. Du weißt doch den Artikel, den Monsieur Voltaire von mir haben will, diesen Artikel über Algerien. Ich werde es ja bald lernen, das ist sicher. Die Gedanken, die habe ich ja alle im Kopf, aber ich bekomme es nicht auf Papier.
Ich kenne das.
Ich wollte dich um deine Hilfe bitten.
Geh hinauf zu meiner Frau. Sie kann das ebenso gut wie ich. Ich habe ihr diese Arbeit beigebracht. Ich selbst habe jetzt leider keine Zeit.
Aber ich kann doch deine Frau nicht so früh belästigen.
Doch, doch, gewiss, sie ist schon lange auf.
Duroy ging langsam Stufe für Stufe hinauf und überlegte sich, was er sagen sollte. Madame Forestier saß in einem Sessel vor dem Schreibtisch in einem kleinen Zimmer. Lächelnd wandte sie sich um. Sie trug einen weißen, mit Spitzen besetzten Morgenrock.
Oh, so früh schon?
Madame...
Das sollte kein Vorwurf sein, nur eine Frage.
Madame, ich wollte nicht heraufkommen, aber Ihr Mann, den ich unten traf, Ihr Mann, er zwang mich geradezu. Ich bin so verwirrt, dass ich gar nicht sagen kann, was mich herführt.
Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja, reden Sie.
Danke.
Leichter Duft wehte aus dem Morgenrock. Der frische Duft der eben beendeten Toilette. Und Duroy versuchte, sich den jungen und hellen, den molligen und warmen Körper, der von dem weichen Stoff umhüllt war, vorzustellen, ihn vor sich zu sehen.
Nun, Monsieur, was gibt's?
Aber ich wage es gar nicht zu sagen. Ich habe nämlich gestern Abend noch sehr lange gearbeitet, wissen Sie. Und auch bereits heute Morgen, um diesen Artikel über Algerien zu schreiben, den Monsieur Voltaire mir aufgetragen hat. Und es will und will mir nicht gelingen. Und darum wollte ich Forestier bitten, mir zu helfen. Nur dieses erste Mal.
Und da hat er Sie zu mir geschickt.
Ja, Madame.
Wir werden die Sache schon hinkriegen. Ich werde Ihnen die Soße machen, aber Sie müssen für das Fleisch sorgen. Erzählen Sie mir ganz langsam. Ich werde dann schon das Passende auswählen.
Er aber wusste nicht, wo er anfangen sollte. Und so begann sie, ihm bestimmte Fragen zu stellen, die ihn an vergessene Einzelheiten, gemachte Bekanntschaften erinnerten. Nach ungefähr einer Viertelstunde unterbrach sie.
So, gut, also jetzt fangen wir an. Nehmen wir zunächst einmal an, Sie teilten Ihre Eindrücke einem Freund mit.
Einem Freund?
Ja, das soll uns noch nicht schreiben. Das erlaubt Ihnen, Bemerkungen aller Art einzuflechten. Natürlich und witzig zu sein. Schreiben Sie.
Ja.
Mein lieber Henri.
Henri?
Ja, wir nennen Ihren Freund Henri.
Henri.
Du wirst wissen, wie es in Algerien ist. Ich will es dir sagen. Haben Sie?
Ja.
Da ich nichts zu tun habe in meiner Lehmhütte, in der ich wohne, so schreibe ich dir eine Art Tagebuch.
Ja, Tagebuch?
Ja. Fahren wir fort? Algerien ist ein großes französisches Land an der Grenze der großen, unbekannten Länder, haben Sie? Die man die Wüste, die Sahara, Zentralafrika etc. etc.
Afrika.
Algier selbst ist die Pforte. Die weiße, strahlende Pforte in diesem seltsamen Kontinent.
Sie rieb sich zufrieden die Hände. Dann stand sie auf und begann im Zimmer herumzugehen, nachdem sie sich eine Zigarette angesteckt hatte. Während sie weiter diktierte, blies sie den Rauch vor sich hin. Duroy verfolgte alle ihre Gesten, jede Bewegung ihres Körpers. Sie erfand Reiseerlebnisse, porträtierte erfundene Reisegefährten, dann machte sie einen Abstecher in die Provinz. Sie schloss mit einer reizenden Liebesidylle zwischen Unteroffizier Georges Duroy und einer spanischen Arbeiterin.
Ende des ersten Teils. Fortsetzung morgen. Sehen Sie, das allein interessiert den Leser. So schreibt man einen Artikel, verehrte Sir. Bitte, unterzeichnen Sie.
Ich soll...
So schreiben Sie schon Ihren Namen.
Gut. Georges Duroy.
Rauchend ging sie im Zimmer auf und ab. Er betrachtete sie immer noch, fand nicht die passenden Worte, ihr zu danken.
Sagen Sie, was halten Sie von meiner Freundin, Madame de Marell?
Madame de... Nun, ja? Ich finde sie... Ich,
Ich finde sie sehr, sehr reizvoll, verführerisch.
Nicht wahr?
Ja, gewiss.
Und wenn Sie erst wüssten, wie witzig sie sein kann. Wie geistreich und originell. Sie ist eine wahre Bohemian-Natur. Deshalb mag ihr Mann sie auch gar nicht so sehr.
Wie denn? Sie ist verheiratet?
Mhm.
Ja, was macht ihr Mann?
Er ist Inspektor bei der Eisenbahn. Er ist dienstlich sehr viel unterwegs und er verbringt bloß 8 Tage im Monat in Paris. Das nennt seine Frau dann die Pflichtwoche, den Frondienst. Wenn Sie sie erst besser kennen, werden Sie sehen, wie zart und klug sie ist. Besuchen Sie sie doch in den nächsten Tagen.
Damit entließ ihn Madame Forestier. Bis 3 Uhr hatte er nichts zu tun. Er besaß noch 6 Francs und 50 Centimes. Er ging in ein Restaurant frühstücken, dann flanierte er auf dem Boulevard. Als es 3 Uhr schlug, betrat er die Redaktion der Vie Française.
Ah, da bist du. Komm mit, ich will dich zum Chef führen.
Ja. Forestier stieß 2 gepolsterte Türen auf und sie kamen in das Büro des Direktors.
Hier ist mein Freund Georges Duroy.
Sie bringen mir Ihren Artikel?
Ja, hier ist er, Monsieur Voltaire.
Sehr schön. Sie halten Wort.
Ja.
Forestier, wollen Sie den Artikel durchsehen?
Das ist nicht nötig, Monsieur. Ich habe den Artikel mit ihm gemacht, ja, um ihm das Metier beizubringen. Er ist ausgezeichnet.
Dann wäre ja alles in Ordnung.
Monsieur Walter, Sie haben mir versprochen, Duroy zu engagieren. Soll ich ihn unter den üblichen Bedingungen anstellen?
Ja, machen Sie das.
Merci, Monsieur.
Forestier nahm seinen Freund beim Arm und zog ihn fort in sein Redaktionszimmer.
Also, du kommst jeden Tag um 3 Uhr und ich sage dir, was zu erledigen ist. Wegen Einzelheiten wendest du dich an Stark Poptain. Schreib du die Fortsetzung und sei morgen um 3 wieder hier.
Gut.
Georges Duroy schlief schlecht. Die Ungeduld, seinen Artikel gedruckt zu sehen, ließ ihn keine Ruhe finden. Sobald es tagte, stand er auf und lief zum nächsten Zeitungskiosk. Er stürzte sich förmlich auf das Blatt, das er mit zittrigen Händen öffnete. Er sah seinen Namen fett gedruckt stehen.
Ja!
Ohne einen klaren Gedanken fassen zu können, begann er zu laufen. Am liebsten hätte er die Passanten angehalten, um sie auf seinen Artikel in der Vie Française hinzuweisen. Um 3 Uhr begab er sich zur Redaktion. Forestier empfing ihn von oben herab, wie man einen Untergebenen empfängt.
Ja, sehr gut, dass du da bist. Es gibt einiges für dich zu tun. Einen Augenblick, sagt Saint-Potin, wann willst du unsere Leute interviewen?
Um 4.
Gut, du nimmst Duroy mit und weist ihn in die Geheimnisse unseres Berufes ein.
Gut, abgemacht.
Hast du die Fortsetzung über Algerien mitgebracht? Die erste Folge heute früh hat sehr viel Anklang gefunden.
Nein, ich dachte, ich hätte bis heute Nachmittag Zeit.
Wenn du nicht zuverlässiger bist, wirst du dir deine Zukunft verderben.
Aber
Monsieur Walter hat heute mit der Fortsetzung gerechnet. Ich werde ihm sagen, dass du morgen liefern wirst.
Ja.
Wenn du aber glaubst, du wirst fürs Nichtstun bezahlt, so irrst du dich.
Ich wäre nun soweit.
Also. Wir haben seit 2 Tagen den chinesischen General Li Tengfao in Paris. Er ist im Kontinental abgestiegen. Und den Raja Thapusahib Ramada Rao. Er logiert in Bristol. Ihr werdet sie interviewen. Duroy, gib acht, wie es sein Portal macht.
Ja, gut.
Adieu.
Die beiden gingen in ein Café. Sie bestellten kühle Getränke. Saint-Potin erzählte einige Einzelheiten über die Zeitung und die Redakteure. Schließlich kam er auch auf Forestier zu sprechen.
Er hatte das Glück, diese Frau zu heiraten. Das ist alles. Was ist das eigentlich für eine Frau? Die ist ganz gerissen. Eine raffinierte Person. Sie ist die Geliebte eines alten Lebemannes, des Grafen Vaudrec. Er hat sie mit Forestier verheiratet und ihr die Mitgift gegeben.
Duroy hatte auf einmal das Bedürfnis, diesem alten Schwätzer gründlich über sein loses Maul zu fahren. Aber er unterbrach nur seinen Redefluss.
Ja, wir sollten uns auf den Weg machen, denke ich. Es ist schon spät und wir müssen ja noch diese beiden da interviewen, nicht wahr?
Sie sind aber naiv. Also Sie glauben wirklich, ich ginge zu diesem Chinesen und diesem Inder, um sie auszufragen, was sie über England denken?
Nicht?
Die reden immer dasselbe Zeug. Brauche nur meinen Artikel über den letzten hervorzuholen und ihn Wort für Wort abzuschreiben. Geändert wird nur Name, Titel, Alter und das Drumherum.
Aber ich
das so verehrtester macht man das, wenn man praktisch ist. Ja, wenn Sie jetzt etwas anderes vorhaben, so können Sie gehen. Ich brauche Sie nicht mehr.
Duroy ging langsam nach Hause. Er setzte sich an den Tisch, um an der Fortsetzung seiner Artikelserie zu arbeiten. Doch sobald er das große weiße Blatt vor Augen hatte, war alles wie weggeblasen, was er sich auf dem Nachhauseweg ausgedacht hatte. Eine gute Stunde lang quälte er sich ab, bis er zu dem Entschluss kam, am nächsten Morgen erneut bei Madame Forestier eine Lektion zu nehmen. Auch in der Hoffnung auf ein langes, vertrauliches, herzliches Beisammensein mit der Frau seines Freundes. Es war schon 10 Uhr vorbei, als er bei seinem Freund klingelte. Aber an dem Platz, an dem er gesessen, saß jetzt Forestier und schrieb. Madame Forestier, in demselben Negligé wie 2 Tage davor, an den Kaminsims gelehnt, diktierte.
Wir berichten weiter.
Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich spüre wohl.
Monsieur Duroy?
Was willst du? Mach schnell. Wir sind sehr in Eile.
Nein, nein, es ist nichts. Es ist deshalb, ich komme mit meinem Artikel nicht zu Rande und du warst, Sie, Madame, Sie waren so liebenswürdig das letzte Mal, dass ich hoffte, dass ich noch einmal zu kommen wagte und...
Du gehst einem langsam auf die Nerven, glaubst du, denn ich würde dir deine Arbeit machen und du brauchst am Ende des Monats nur an der Kasse dein Gehalt abholen.
Entschuldigen Sie, Madame. Ich hatte geglaubt, dass... Ich bitte 1000-mal um Verzeihung, Madame, und ich danke Ihnen nochmals aufs Wärmste für den ausgezeichneten Artikel, den Sie mir vorgestern hier diktiert haben. Ich bin um 3 Uhr in der Redaktion.
Er eilte nach Hause. Sofort machte er sich voller Wut an die Arbeit. In einer Stunde hatte er einen Aufsatz zusammengeschrieben, der ein Chaos von Albernheiten war. Selbstbewusst trug er ihn in die Redaktion und legte ihn Forestier auf den Schreibtisch. Am nächsten Morgen eilte er sofort wieder zu seinem Zeitungskiosk, um sich die Vie Française zu kaufen. Er entfaltete die Zeitung mit zittrigen Händen. Seine Fortsetzung war nicht abgedruckt. Wütend ging er in die Redaktion und trat hastig in das Zimmer Forestiers. Er lag weit zurückgelehnt in seinem Sessel. Die Füße hatte er auf dem Tisch.
Warum ist in der heutigen Ausgabe mein Artikel nicht veröffentlicht?
Der Chef fand den Artikel schlecht und hat mich beauftragt, ihn dir zurückzugeben, damit du ihn umarbeitest. Da ist er.
Am nächsten Tag brachte Duroy den umgearbeiteten Artikel. Er bekam ihn abermals zurück. Er arbeitete ihn wieder durch und er wurde nochmals abgelehnt. Die afrikanischen Erinnerungen wurden nicht fortgesetzt. 2 Monate waren vergangen und das rasche Glück, das sich Duroy erhofft hatte, wollte sich nicht einstellen. Forestier behandelte ihn wie einen Untergebenen, wenn er ihn auch nach wie vor duzte. Was ihn aber ganz besonders ärgerte, war, dass ihm die Türen der Gesellschaft verschlossen blieben. Da fiel ihm eines Tages Madame de Marelle ein und ihre Aufforderung, sie zu besuchen.
Bonjour, Madame. Oh, bonjour, wie reizend von Ihnen, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Ich dachte schon, Sie hätten mich ganz vergessen. Kommen Sie, setzen Sie sich.
Danke.
Wie Sie sich verändert haben. Sie haben entschieden gewonnen. Viel vorteilhafter sehen Sie aus. Paris tut Ihnen gut. Mein Lieber, kommen Sie, erzählen Sie.
Und sofort begannen Sie zu plaudern. Sie fühlten, wie zwischen Ihnen eine Vertraulichkeit entstand.
Mir ist, als würde ich Sie seit 10 Jahren kennen. Wir werden sicher gute Freunde werden, wollen Sie?
Oh, von Herzen gern, Madame.
In Ihrem weichen Morgenrock fand er Sie sehr verführerisch. Und er empfand eine Begierde nach Ihrem Körper, dessen Konturen sich unter der leichten Kleidung abzeichneten. Da wurde ganz zart an die Tür geklopft.
Du kannst hereinkommen, Liebling.
Mama, wir haben Besuch. Oh, Monsieur, wie nett, wie schön, Sie wiederzusehen.
Lorraine, guten Tag, setz dich doch.
Da haben Sie aber eine Eroberung gemacht. Ich erkenne meine Tochter nicht wieder.
Nach ein paar Tagen wiederholte er seinen Besuch. Lorraine öffnete ihm.
Guten Abend, kleines Fräulein.
Sie bitten, etwas zu warten.
Ach, verstehe.
Ich will Ihnen so lange Gesellschaft leisten.
Oh, ich freue mich sehr, eine Viertelstunde mit Ihnen verbringen zu dürfen. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich gar nicht ernst bin. Ich spiele den ganzen Tag lang. Ich schlag Ihnen also vor, wir spielen Fangen. Los, vorwärts, fangen Sie.
Damit begann er, um den Tisch herumzulaufen und Sie zur Verfolgung anzureizen. Sie fand Gefallen daran und wurde lebhaft. Sie gab sich ganz dem Vergnügen dieses Spiels hin. Plötzlich ergriff sie die Roa und hob sie zur Decke empor. In diesem Augenblick betrat Madame de Marelle das Zimmer. Er stellte das Mädchen auf den Boden, küsste der Mutter die Hand und sie setzten sich. Das Kind nahmen sie in ihre Mitte. Sie wollten plaudern, aber Lorin war wie berauscht und sprach in einem fort, so dass man sie schließlich in ihr Zimmer schicken musste.
Ich habe einen Plan und ich habe dabei an Sie gedacht. Da ich fast jede Woche bei Forestier esse, revanchiere ich mich von Zeit zu Zeit mit einer Einladung in ein Restaurant. Ich verstehe nicht vom Haushalt, aber das ist kein Vergnügen so zu dritt und meine Bekannten passen gar nicht zu den Forestiers. Ich sage Ihnen das, um Ihnen eine etwas außergewöhnliche Einladung zu erklären. Ich bitte Sie, am kommenden Sonnabend mein Gast zu sein. Café Riche, 19:30.
Es ist mir ein Vergnügen, Madame. Ich werde da sein.
Wieder musste er sich einen Frack leihen, denn seine Mittel erlaubten ihm immer noch nicht, sich einen zu kaufen. Er war der Erste im Café Riche, einige Minuten zu früh. Bald danach kam Forestier und drückte ihm die Hand mit einer Herzlichkeit, die er in der Redaktion nicht spüren
konnte. Ach, Forestier, mein Lieber, schon da?
Ja.
Ja. Die beiden Damen kommen zusammen nach.
Gut, gut.
Diese Einladungen sind übrigens immer reizend. Stört es dich, wenn ich das Fenster schließe?
Nein, nein, nicht im geringsten.
Ich muss mich in Acht nehmen. Einen Monat ging es mir nun recht gut, aber seit ein paar Tagen habe ich einen Rückfall.
Oh, das tut mir leid.
Ich muss mir irgendwo eine Erkältung zugezogen haben.
Die Tür ging auf und die jungen Frauen erschienen. Sie hatten beide in Hut und Schleier etwas reizend Geheimnisvolles.
Warum eigentlich haben Sie mich nie wieder aufgesucht? Aber wahrscheinlich ziehen Sie Madame de Marelle mehr vor.
Oh, ich bitte Sie.
Für Sie haben Sie ja immer Zeit. Aber, meine Liebe, du wirst doch nicht eifersüchtig sein. Ich will mich heute betrinken. Wir wollen ein Fest feiern. Es soll ein richtiges Gelage werden.
Macht es Ihnen etwas aus, wenn das Fenster geschlossen bleibt? Ich habe es seit ein paar Tagen wieder auf der Brust.
Nein, nein, dich außen ist die Ärmste.
Es wurden Austern serviert. Sie waren klein und fett wie kleine Ohren und schmolzen zwischen Zunge und Gaumen wie kleine salzige Bonbons. Nach der Suppe kam eine Lachsforelle, rosig wie die Haut eines jungen Mädchens. Man begann zu plaudern über eine Dame der Gesellschaft, die von einem Freund ihres Mannes überrascht wurde, wie sie mit einem ausländischen Prinzen in einem Separé soupierte.
Ein indiskreter Schwätzer ist er und nicht mehr in meinen Augen.
Auf jeden Fall ist er ein Lümmel.
Ein Schwätzer und ein Feigling.
Da haben Sie vollkommen recht. Ein Mann hätte sogar in meinen Augen die Pflicht, in derartigen Dingen Grabesschweigen zu bewahren. Ach, wie reizvoll wäre das Leben, wenn wir gegenseitig auf absolute Verschwiegenheit rechnen könnten. Was die Frauen oft, sehr oft, fast immer zurückschrecken lässt, ist die Angst, ihr Geheimnis könnte entdeckt werden. Nicht wahr? Bei mir hätte man auf jeden Fall derartige Gefahren nicht zu fürchten.
Die Blicke der beiden Frauen schienen seine Auffassung zu bestätigen. Nach ihrer Meinung war das, was er sagte, nur zu richtig.
Weiß Gott, ja, man täte es schon, wenn man sich nur der Verschwiegenheit sicher wäre. Teufel noch eins. Diese armen Ehemänner.
Und was, Monsieur Duroy, halten Sie im Allgemeinen überhaupt von der Liebe?
Von der Liebe? Oh, nun, ich halte sie zwar nicht für ewig, aber für dauerhaft. Ich glaube, die Liebe schafft ein Band, eine zärtliche Freundschaft, ein gegenseitiges Vertrauen. Wenn sie nur bloß nicht mit dieser quälenden Eifersucht, diesen Tragödien und all den Szenen, die einem Bruche fast immer folgen, verbunden wäre.
Ja, sie ist das einzig Gute im Leben. Und wir verderben sie uns oft durch unmögliche Forderungen.
Ja.
Ach, es ist so herrlich, wenn man geliebt wird.
Und darauf ein allgemeiner Toast.
Man servierte Lammkoteletts auf Spargelspitzen. Zart waren sie und leicht. Dazu trank man besten Burgunder.
Wenn ich eine Frau liebe, dann versinkt die ganze Welt um sie herum.
Es gibt kein größeres Glück als den ersten Händedruck.
Ja.
Wenn der Mann fragt, lieben Sie mich? Und die Frau erwidert, ja, ich liebe dich. Ich bin da weniger platonisch.
So, diese Offenheit ehrt Sie und beweist, dass Sie eine praktisch denkende Frau sind. Aber darf man fragen, welcher Ansicht Ihr Herr Gemahl ist?
Mein Mann? Mhm. Mein Mann hat in dieser Frage gar keine Meinung. Er enthält sich.
Das Dessert wurde serviert, dann der Kaffee. Die Liköre versetzten die erhitzten Geister in eine noch schwerere, heißere Verwirrung. Madame de Marelle klingelte nach dem Kellner und verlangte die Rechnung.
Mein lieber Duroy, da, bezahlen Sie für mich. Ich kann nicht mehr richtig sehen, ich bin zu berauscht.
Wie viel soll ich dem Kellner geben?
Was Sie wollen, ich weiß nicht.
Hier, der Rest ist für Sie.
Merci beaucoup, Monsieur.
Darf ich Sie nach Hause begleiten?
Natürlich. Ich wäre unfähig, alleine nach Hause zu kommen.
Man verabschiedete sich von den Forestiers und bald saß Duroy allein mit Madame de Marelle in einer fahrenden Droschke. Er spürte sie dicht neben sich. Er fühlte durch seinen Ärmel die Wärme ihrer Schulter. Er hatte das Verlangen, sie in seine Arme zu nehmen. Plötzlich fühlte er, wie ihr Fuß sich rührte. Er wandte sich heftig um und warf sich auf sie, suchte ihren Mund mit seinen Lippen und das nackte Fleisch mit seinen Händen. Sie stieß einen Schrei aus, aber schon hielt der Wagen vor ihrem Haus. Sie war wie betäubt durch das, was eben geschehen war. Schwankend und ohne ein Wort zu sagen, verließ sie den Wagen.
Wann werde ich Sie wiedersehen?
Kommen Sie morgen.
Damit verschwand sie. Er bezahlte den Kutscher und machte sich mit schnellen Schritten triumphierend auf den Heimweg. Sein Herz ging über vor Freude. Endlich hatte er eine verheiratete Frau. Eine Frau der Gesellschaft. Vielleicht war das gewesen und wie unverhofft. Als er am nächsten Morgen die Treppe zu Madame de Marelle hinaufstieg, war er etwas aufgeregt. Aber als sie ihm die Türe öffnete, beruhigte er sich.
Wir sind allein. Ich habe Lorraine zu einer ihrer Freundinnen geschickt.
Haben Sie tausend Dank. Ich bete Sie an. Sie sind mir doch nicht böse, oder? Wie sehr habe ich Sie begehrt? Wie sehr begehre ich Sie, Madame?
Reden Sie doch nicht.
Wie ich Sie liebe, Madame, wie ich Sie liebe. Ich kann nicht so nah bei Ihnen bleiben. Ich halte es in Ihrer Nähe nicht mehr aus. Ich verliere den Kopf. Ich liebe Sie.
Sie bringen mich einfach in Unordnung.
Verzeihen Sie. Wann kann ich Sie ganz alleine haben, um Ihnen zu zeigen, wie sehr ich Sie liebe und Sie verehre?
Ich besuche Sie in den nächsten Tagen in Ihrer Wohnung.
Ja, ja, nur ich. Bei mir ist es ist sehr einfach und sehr bescheiden bei mir.
Das macht nichts. Ich will ja Sie besuchen und nicht Ihre Wohnung.
Aber wann kommen Sie?
Ende nächster Woche.
Nein, bitte. Früher. Sie müssen früher kommen. Morgen. Sagen Sie morgen, bitte. Bitte.
Morgen. Morgen um 5.
Ach, wie sehr ich Sie liebe.
Ein Klingeln ließ sie auffahren. Schnell rückten sie auseinander.
Morgen um 5.
Ja, morgen.
Das Kind kam ins Zimmer, blieb verdutzt stehen, lief dann aber auf Duroy zu. Es klatschte vor Freude in die Hände.
Bellamy!
Bellamy?
Bellamy!
Bellamy! Ja, Lorin hat Ihnen einen neuen Namen gegeben. Es ist ein hübscher Kosename für Sie. Bellamy.
Ja, Bellamy.
Ich will Sie auch so nennen.
Am nächsten Tag kam er frühzeitig von der Redaktion heim mit Kuchen und einer Flasche Madeira. Kurz nach 5 kam sie.
Ist doch ganz reizend und gemütlich hier, nur man begegnet zu vielen Menschen auf der Treppe.
Er schloss sie leidenschaftlich in seine Arme. Und anderthalb Stunden später brachte er sie zum nächstgelegenen Droschkenplatz. 3 Wochen lang empfing Duroy den Besuch von Madame de Marelle jeden zweiten oder dritten Tag, bald des Morgens, bald des Abends. Als er eines Abends auf sie wartete, hörte er lauten Lärm auf der Treppe.
Was haben solche Weiber, die nicht erlaubt, kleine Kinder aufpassen können?
Erschrocken zog sich Duroy zurück. Er hörte das Rascheln eines Kleides und eilige Schritte auf der Treppe.
Was? Hörst du? Hast du es gehört?
Was ist denn, mein Liebe?
Wie sie mich beschimpft hat.
Wer denn?
Jemand von dem Gesindel, das da unten wohnt.
Nein, Cherie, mit solchen Menschen soll man sich am besten gar nicht einlassen.
Ja, aber was sollen wir tun? Ich kann nicht mehr hierher kommen.
Ganz einfach, Ich ziehe aus.
Das ist umständlich und dauert zu lange.
Aber es ist die einzige Möglichkeit.
Nein. Ich weiß, was wir tun.
Was?
Überlass mir das.
Was denn?
Ich kümmere mich darum.
Nein, was denn?
Ich schicke dir morgen ein Telegramm.
Wie?
Nun lächelte sie schon wieder, war entzückt von ihrem Gedanken, den sie ihm nicht verraten wollte, und sie versanken in tausend Liebestollheiten. Am nächsten Tag, es war 11 Uhr und Duroy lag noch im Bett, brachte ihm ein Bote das versprochene Telegramm.
Rendezvous heute 5 Uhr, Rue de Constantinople, 127. Lass dir die Wohnung öffnen, die auf Madame Duroy gemietet wurde. Deine kleine Clotilde. Sei umarmt. Ich liebe dich.
Punkt 5 Uhr trat er in die Portiersloge des Hauses Rue Constantinople, 127. Der Portier öffnete die Tür zu einer kleinen Wohnung im Erdgeschoss. Oh.
Das wird mich wahnsinnig viel Geld kosten. Ich muss mir noch mehr ausbauen.
Kaum war der Portier verschwunden, ging die Tür auf und Clotilde kam wie ein Wirbel hinterher.
Ist es nicht nett?
Ja.
Sag doch, ist es nicht nett hier?
Ja, nett, nett, sehr nett.
Und keine Treppen zu steigen.
Nicht wahr?
Man kann durch das Fenster herein und hinaus, ohne dass der Portier etwas merkt. Wie herrlich wir uns lieben werden. Ich muss noch Bettwäsche zum Wegbringen bringen. Ich habe vorerst nur einmal für 3 Monate gemietet. Natürlich auf deinen Namen. Heim konnte ich ja nicht angehen.
Du sagst mir doch, wann ich die Miete zu bezahlen habe.
Es ist alles schon bezahlt.
Wie viel bin ich dir schuldig?
Aber nicht doch, mein Schatz. Das geht dich gar nicht.
Nein.
Ich leiste mir diese kleine Torheit. Ich will das nun einfach so.
Nein, bitte, das erlaube ich nicht. Das kann ich nie und nimmer zulassen.
Ich bitte dich doch. Mirelami, verdirb mir nicht diese Freude, dass dieses unser liebes Nest mir gehört. Mir ganz allein.
Aber das kann ich nicht zulassen.
Das soll mein kleiner Beitrag sein für unsere Liebe.
Hör zu.
Ja, mein kleiner Bille. Sag ja bitte.
Nein.
Er ließ sich bitten, weigerte sich mit entrüsteter Miene. Dann gab er schließlich nicht nach. Ein paar Tage danach erhielt er wieder ein Telegramm.
Mein Mann ist gestern Abend gekommen, nach einer 6-wöchigen Inspektionsreise. Wir haben also 8 Tage Pause. Es ist furchtbar, mein Liebling. Deine kleine Clotilde.
Er hatte ganz vergessen, dass die ja auch verheiratet war und wartete auf die Abreise des Ehemanns. Inzwischen verbrachte er 2 Abende in den Folies Bergères, die bei einer der Animierdamen namens Rahel endeten. Eines Morgens erhielt er neuerlich ein Telegramm.
Heute 5 Uhr, Clotilde.
Beide kamen zu früh zum Rendezvous. Sie warf sich ihm mit großer Verliebtheit in die Arme.
Wohin du willst, mein
Lieber. Wohin du willst.
Ich möchte etwas Lustiges, etwas Gewöhnliches.
Ja.
Ein Lokal, in das Arbeiter gehen. Ich möchte heute in einer ganz gewöhnlichen Kneipe essen. Aber wenn du mir eine ganz große Freude machen willst, dann gehst du mit mir in einen Tanzlokal. In eine richtige Stellung.
Eine Stellung?
Ich kenne eins ganz in der Nähe. Es heißt Reine Blanche.
Ja.
Das wäre die Krönung dieses Abends.
Aber sicher, Liebes.
Solche Ausflüge unternahmen sie nun wöchentlich 2 bis 3 Mal. Sie begannen Duroy schließlich zu langweilen, zumal er seit einiger Zeit die größte Mühe hatte, sich die 10 Francs zu beschaffen, die der Wagen und die Wirtshauskosten ausmachten. Er lebte jetzt in größter Armut, viel schlechter als damals, als er noch Beamter bei der Eisenbahn war, weil jetzt seine Ansprüche und Bedürfnisse gewachsen waren. Bei der Zeitung hatte er bereits 4 Monatsgehälter Vorschuss genommen. Mitte Dezember hatte er keinen Sou mehr in der Tasche und sah auch keine Möglichkeit, sich Geld zu beschaffen. Abends um 9 saß er vor dem Kamin und erwartete seine Geliebte.
Wenn es dir recht ist, machen wir erst einmal einen Spaziergang. Und dann kommen wir hierher zurück. Es ist herrliches Wetter zum Ausgehen.
Ja, wozu denn ausgehen, Chiri? Es ist doch sehr gemütlich hier am Kamin.
Wenn du wüsstest, welch ein herrlicher Mondschein heute
ja,
ist.
Ja,
es aber ist eine wahre Wonne, heute auszugehen.
Es ist möglich, aber in mir liegt nichts daran, verstehst du?
Was hast du denn?
Nichts.
Warum nimmst du solche Manieren an? Ich habe Lust auszugehen und ich sehe nicht ein, wieso dich das ärgern kann.
Es ärgert mich ja nicht. Es langweilt mich nur. Es ist mir zu blöd. Jetzt weißt du es.
Ich bin es nicht gewohnt, dass man so mit mir spricht.
Bitte, bitte. Ich bitte dich, bleiben wir hier. Ich flehe dich an, tu mir diesen einen Gefallen. Ich möchte dich heute Abend so gern ganz allein für mich haben. Sag ja, bitte.
Nein. Ich will aus.
Hör doch zu, Clotilde, meine kleine Clotilde. Ich tu mir doch bitte diesen einen Gefallen.
Nein, und noch einmal nein.
Clotilde, meine kleine Clotilde, ich habe meine Gründe.
Du lügst. Welchen Grund solltest du denn haben?
Oh mein Gott, Clotilde.
Nun, siehst du, wie du lügst.
Bitte, bitte bleib, bitte. Es ist, weil ich habe kein Geld. Ich habe keinen Schuh in der Tasche, verstehst du? Das ist es. Ich sage, dass ich kein Geld habe, verstehst du nicht? Ich kann doch nicht mit dir ausgehen. Unsere Getränke stehen vor uns und ich muss dir erklären, ich kann sie nicht bezahlen.
Ist das auch wirklich wahr?
Hier, siehst du, hier.
Er drehte alle Taschen da. Um.
Nicht,
die der Hose,
hier
der Weste und der Jacke.
Mein armer Liebling, Bellamy, mein armer, armer Liebling. Wenn ich das gewusst hätte.
Sie zwang ihn, sich zu setzen und setzte sich dann auf seinen Schoß. Sie küsste ihn immer wieder, seinen Schnurrbart, seinen Mund, seine Augen und bat ihn inständig, ihr zu erzählen, wie er in diese Lage gekommen sei.
Mein Vater war in Geldverlegenheit. Ich musste ihm eine größere Summe vorstrecken. Nicht nur meine gesamten Ersparnisse habe ich ihm gegeben. Ich musste auch noch große Schulden machen, verstehst du?
Ich will dir etwas leihen.
Oh, das ist wirklich sehr, sehr lieb von dir, aber bitte sprechen wir nicht mehr davon. Ja, ich bitte dich wirklich.
Du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe, aber weißt du, wenn man in deiner Lage ist, müsste man sich doch freuen, wenn man vergessenes Geld in einer Tasche findet oder eine Münze im Rockfutter.
Ach ja, das glaube ich schon. Was meinst du?
Es war einer ihrer schönsten Liebesabende. Als er zu Hause in seiner Westentasche nach Streichhölzern suchte, fand er zu seinem großen Erstaunen ein 20-Franc-Stück.
Na, die soll was erleben. Ich werde dir sagen, weißt du, ich habe die 20 Franc gefunden, die du mir in die Tasche gesteckt hast. Ich gebe sie dir heute nicht zurück. Und zwar, weil meine Lage unverändert ist und ich keine Zeit hatte, mich mit Geldsachen zu beschäftigen. Aber demnächst.
Beim nächsten Wiedersehen umarmte sie ihn sehr lange, um eine Erklärung in den ersten Augenblicken zu verhindern. Und er scheute vor den ersten Worten über diese peinliche Angelegenheit zurück. Am nächsten Morgen entdeckte er, dass sie ihm wieder Geld zugesteckt hatte.
Ich gebe ihr alles auf einmal zurück.
Da er mit Clotilde die nächtlichen Wanderungen durch die Pariser Vorstadtlokale weiterhin unternehmen musste, ärgerte er sich schließlich nicht mehr darüber, wenn er am nächsten Morgen Geld in einer seiner Taschen fand. Eines Abends äußerte sie einen ganz besonderen Wunsch.
Stell dir vor, ich war noch nie in den Folies Bergère.
Folies Bergère?
Wollen wir nicht einmal hingehen?
Warum gerade die Folies Bergère?
Weil ich eben noch nie dort war. Und das Geld, das trägt ich dir natürlich vor.
Er zögerte. Denn er fürchtete, vielleicht dieser Rahel zu begegnen, bei der er vor nicht geraumer Zeit zweimal übernachtet hatte. Aber was sollte es? Sie würde die Situation erfassen und ihn nicht anreden. Außerdem war er schließlich mit Clotilde nicht verheiratet.
Weißt du, mich interessiert das, was auf der Bühne geschieht, gar nicht so sehr wie diese Frauen, die hier auf und ab gehen, um eine Eroberung zu machen. Allzu gern möchte ich wissen, was in ihnen vorgeht.
Na, was soll schon in ihnen vorgehen? Sie suchen sich einen Freier, um zu Geld zu kommen.
Ach,
was?
Ach, stimmt,
was? Was denn? Was ist denn, meine Liebe?
Schau. Diese große Mollige da drüben.
Wo?
Die Brünette. Die starrt uns die ganze Zeit überall.
Ach, was, das bildest du dir sicher nur ein.
Ach, sieh doch, sie winkt dir zu.
Nein, warum sollte sie mir denn zuwinken?
Jetzt kommt sie aber direkt auf uns zu.
Guten Abend. Guten Abend, George. Geht's dir gut? Bist du denn seit dem letzten Mal taub geworden? Oder bist du stumm?
Madame hat dir wohl die Zunge abgebissen.
Was wollen Sie von mir? Scheren Sie sich fort, sonst lasse ich Sie festnehmen.
Ach, so einer bist du. Hör mal, du Drecksluder.
Gehen Sie!
Wenn man mit der Frau im Bett war, so grüßt man sie wenigstens danach.
Oh mein Gott. Gehen Sie!
Das ist doch lange kein Grund, mich nicht zu kennen, nur weil du heute mit so einer anderen da bist. Oh. Hättest du mir ein Zeichen gegeben, als ich vorhin an dir vorbeigekommen
bin, ja?
Dann hätte ich dich vielleicht in Ruhe gelassen. Aber so... den großen, stolzen Herzen und nicht mal guten Tag sagen.
Madame de Marelle lief davon. Sie eilte durch die Menge und suchte verzweifelt nach dem Ausgang. Du Roy stürzte ihr nach, versuchte sie einzuholen. Das Publikum begann zu lachen. Du Roy, der Madame de Marelle endlich erreicht hatte, zog sie auf die Straße. Sie sprang in eine leere Droschke, die vor dem Lokal stand. Er sprang hinterher.
Fahren Sie, wohin Sie wollen.
Die Droschke setzte sich auf dem holprigen Pflaster langsam in Bewegung. Madame de Marelle, wie von einer Nervenkrise befallen, hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen.
Es ist nicht meine Schuld. Ich habe diese Person früher einmal gekannt. Das stimmt. In meiner ersten Pariser Zeit.
Oh, Elender, du. Was für ein Lump bist du doch. Ich bin die Mut.
Liebe, Flo. Bitte, jetzt versteh mich doch.
Nein, mit meinem Geld hast du sie bezahlt.
Nein.
Diese Birne, du.
Nein.
Du Elender, du. Bruder, du hast sie mit meinem Geld bezahlt.
Aber das...
Du Schwein, du.
Warte.
Sie öffnete den Wagenschlag und sprang auf die Straße. Georges Duroy wollte ihr folgen.
Nein.
Das Fahrgeld, ich bezahle.
Nein, bitte.
Diesen Lumpenhund, diesen Schweinehund, fahren Sie in die Rüberstur.
Warte.
Verstanden,
Gott.
Stehen geblieben und begannen zu lachen. Georges Duroy rührte sich nicht in der Droschke aus Angst vor einem Skandal. Dann fuhr der Wagen los. Vom Hohngelächter.
Bellamy, Hörspiel nach dem Roman von Guy de Maupassant, bearbeitet und neu übersetzt von Helmut Pechina. Teil 1.
Die Rollen und ihre Darsteller:
Erzähler
Christian Brückner,
Georges Duroy,
Werner Wölbern,
Monsieur Forestier,
Felix von Manteuffel,
Madeleine Forestier,
Patricia Harrison,
Claudine de Marelle,
Angelika Bartsch,
Lorine,
Paula Balzer,
Monsieur Walter,
Hermann Lause,
Madame Walter,
Cornelia Boje,
Saint Potin,
René Heinersdorf,
Jacques Rival,
Walter Renneisen,
De Varenne,
Walter Gontermann,
Madame
Antje Lewald,
Rael,
Lisa Adler. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Musik: Henrik Albrecht. Regieassistenz: Claudia Wilhelmine Stang. Regie: Claudia Johanna Leis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Bayerischen Rundfunk 2000. Dramaturgie und Redaktion: Angela Di Ciriaco-Sustorf.